Vielleicht hat der ein oder andere von euch, wir sind heute Morgen alle per Du, ja, zumindest solange ich hier auf der Bühne stehe. Nachher dürfen wir uns auch gerne wieder siezen, wenn wir sonst nicht per Du sind, nur so viel vorab. Vielleicht hat der ein oder andere von euch gedacht, oh, Gleichnis vom verlorenen Schaf, also ehrlich gesagt, das ist doch so ein Bibeltext, den hat man doch schon mindestens 100 Mal gehört, oder? Also im Kindergottesdienst angefangen bis sonst wohin. Und so richtig was abgewinnen kann man dem doch eigentlich gar nicht mehr, oder? Also kann ich doch jetzt mal abschalten in den schon bekannt Modus. Ja? Ich hoffe nicht, sonst habe ich mir vergeblich Arbeit gemacht auf der einen Seite, aber da soll es nicht drum gehen, sondern ich glaube, Gott will uns auch heute, auch durch bekannte Dinge, immer noch was sagen. Deshalb eingangs mal eine Frage. Welches Schaf bist du? Moment nachdenken. Bitte? Ich dachte, da käme eine Rückmeldung. Ja, vermutlich denken die meisten jetzt hier, also ich war ja mal so ein verlorenes Schaf, ja? Schließlich hat Jesus mich ja gerettet. Aber jetzt ist das ja eigentlich so nicht mehr. Ja? Jetzt bin ich ja durch Jesus gerecht. Das heißt, wenn man es genau nimmt, bin ich doch jetzt eins von den 99. Und Jesus kann jetzt weiterziehen und kann sich um die anderen Verlorenen kümmern. Ja, an dem Denken was dran. Ich glaube, es ist theologisch nicht komplett falsch zumindest. Simon, korrigiere mich nach der Predigt aber erst. Wie gesagt, für mein theologisches Empfinden korrekt, aber leider führt das bei mir und ich glaube auch bei vielen anderen zu einem bestimmten Denken. Nämlich dieses Denken, jetzt bin ich auf der Seite der Guten. Ja, Gott hat jetzt den Anspruch an mich, anders zu leben, als ich das vorher getan habe. Vielleicht hat er den auch schon immer gehabt. Ja? Ich kenne das ja schon, seit ich klein bin. Oder bei mir, seit ich so ungefähr 13, 14 bin. Und deswegen will ich heute der Frage nachgehen, ob dieses Denken so richtig ist. Ja? Ist dieses Denken so richtig, dass ich jetzt auf der Seite der Guten bin? Oder zumindest auf der Seite der etwas Besseren, sagen wir es mal so. Und die Antwort auf die Frage hängt, glaube ich, davon ab, was das Ergebnis von diesem Denken ist. Wie sich das also in meinem Charakter und in meinem Handeln auswirkt. Und ich habe in Vorbereitung auf diese Andacht heute in weiten Teilen die Briefe von Paulus durchgesehen. Und hier sind mal ein paar Verse, die ein Kernthema in den Briefen von Paulus sind. Die findet ihr jetzt nicht hier oben, sondern ihr müsst gut zuhören. Denn die nach dem Fleisch leben, sinnen auf das, was des Fleisches ist. Die aber nach dem Geist leben, auf das, was des Geistes ist. Denn die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Denn wenn ihr, damit sind die Brüder gemeint oder auch Schwestern, nach dem Fleisch lebt, so müsst ihr sterben. Das sind Ausschnitte aus Römer 8, Verse 5, 8 und 13. Ein weiterer Vers. Wisst ihr nicht, dass nur ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Fegt nun den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid, steht in 1. Korinther 5, Verse 6 und 7. Oder wandelt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen, Galater 5, Vers 16. Das sage und bezeuge ich nun im Herrn, dass ihr nicht mehr so wandeln sollt, wie die Heiden wandeln, in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Epheser 4, Vers 17. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr unsträflich und lauter seid, untadelige Kinder Gottes inmitten eines verdrehten und verkehrten Geschlechts. Philipper 2, Vers 14 und 15. Und ein letzter Vers. Tötet daher eure Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Kolosser 3, Vers 5 und 6. Klar, diese Verse sind jetzt alle aus dem Zusammenhang jeweils rausgerissen, aber sie spiegeln, glaube ich, ganz gut wider, was ein Kernthema von Paulus in seinen Briefen ist, was immer wieder auftaucht. Wir Christen nennen das Heiligung. Ja? Für Paulus ein sehr wichtiger Bereich und für die meisten Christen hoffentlich natürlich auch. Jesus hat uns reingewaschen von der Sünde und jetzt heißt es, sauber bleiben. Ja, denn wie ich bereits sagte, ich bin ja jetzt ein wiedergefundenes Schaf, eins von den 99, die hier so schön grasen. Jesus kann jetzt das nächste Schaf finden. Aber in meinem Denken tauchen da Dinge auf, die sich einen Weg in mein Glaubensleben gebahnt haben. Nämlich das, was ich aus meinem persönlichen Umfeld bekomme. Da macht man keine Fehler. Na? Fehler macht man nicht. Das überlässt man besser den anderen. Ja? Und wenn ich schon mal einen mache, naja, den kriege ich schon irgendwie vertuscht oder sonst irgendwas. Tja. Und wie wirkt sich jetzt dieses Denken bei mir aus? In diesem Prozess, dass ich ja eigentlich bei meiner Heiligung, bei meiner Veränderung vorankommen möchte. Und da klafft an dieser Stelle zwischen meinem Kopf und meinem Herzen eine Lücke. Ja? Der David Schulze hat das mal so schön gepredigt, ein Bild, was sehr stark war, wie ich fand. Er sagt, Christen haben oft so ein Verstopfungsproblem. Ja? Da ist was hier, was im Kopf angekommen ist, aber irgendwo hier so auf der Höhe muss was hängen bleiben, denn es rutscht nicht bis ins Herz. Da kämpfe ich öfters mit. Und das ist so ein Thema, die Heiligung. Ja? Ich weiß, dass ich durch Jesu Tod am Kreuz gerecht bin, allein aus Gnade. Habe ich von Anfang an gelernt. Ja? Aber ich lebe nicht so. Ich weiß es nur mit dem Kopf und nicht mit dem Herzen. Und ich lebe oft so, als müsste ich jetzt aus eigener Kraft sündlos bleiben. Und ehrlich gesagt, eine böse Unterstellung vielleicht, aber mag sich jeder selbst prüfen. Ich habe öfters auch den Eindruck, dass das nicht nur mir so geht. Vielen Christen in meinem Umfeld vielleicht genauso. Und dass diese Lücke klafft zwischen Kopf und Herz, das ruft verschiedene Reaktionen hervor. Das, was ich bei mir beobachte, bei anderen beobachte, da gibt es verschiedene Typen, die auf eine bestimmte Art und Weise reagieren. Und die wollte ich euch jetzt mal vorstellen. Ja? Also wie reagiere ich auf mein Versagen? Typ 1, der Verdränger. Ich beschäftige mich nicht mehr mit meiner Sünde. Oder ich ignoriere mein Fehlverhalten einfach. Es gibt ja auch ganz viele andere Themen, die ganz wichtig sind, denen ich mich widmen muss. Gemeinde, Lobpreis, Mission, was auch immer. Nur Beispiele. Aber meine eigene Sünde, mein eigenes Fehlverhalten, das verdränge ich einfach. Typ 2 ist der Verzweifelte. Ja, als Verzweifelter, da sehe ich meine Sünde und denke, dass Jesus von mir enttäuscht ist. Ich müsste doch eigentlich sauber bleiben, Jesus. Aber ich schaff's nicht. Ich bekomme es nicht in den Griff. Und diese Ansprüche, die Paulus da in seinen Briefen stellt, die auch Gott an uns dann stellt, den werde ich einfach nicht gerecht. Und insgeheim denke ich manchmal, dass Jesus vielleicht irgendwann die Nase voll hat von mir. Dass er sagt, weißt du was, wenn du so weiterlebst und permanent wieder fällst, immer an der gleichen Stelle, ich kann das nicht so ganz ernst nehmen. Ich habe keine Vergebung mehr für dich. Ich weiß, es gibt viele Leute, die diese Gedanken haben. Typ 3, der Verunsicherte. Der Verunsicherte hat eine extreme Vorsichtshaltung eingenommen. Der wittert überall nur noch Gefahr. Der ist gelähmt in seinem Verhalten. Der traut sich im Prinzip gar nichts mehr. Der wird auch nicht mehr kommunikativ nach außen. Der ist ja, einfach zutiefst verunsichert in seinem ganzen Denken und Handeln. Typ 4, auch wohlbekannt, der Vertuscher. Ich vertusche meine eigene Sünde. Ja, damit niemand merkt, dass ich ja vielleicht gar nicht so ein guter Christ bin. Am besten gelingt das übrigens, wenn ich auf die Sünden anderer hinweise. Ja, das ist ja so schön plakativ, wenn man die Fehler der anderen mal so ein bisschen herausstellen kann. Ja? Ablenkungsmanöver. So kann ich gut vertuschen. Und der fünfte Typ ist der Verharmloser. Der Verharmloser ist derjenige, der sagt, naja, eigentlich hätte ich auch noch viel schlimmer handeln können. Oder, Jesus? Ich hätte auch viel schlimmer handeln können. Weil ich glaube ja, zumindest insgeheim, es gibt ja Sünden, die sind viel schlimmer als andere. Ja? Sexuelle Unmoral wird auch in der Bibel oft betont, weil es damals ein Problem war. Ja? Das ist ja viel schlimmer, als wenn ich zum Beispiel jetzt kommt mein beruflicher Hintergrund durch, zum Beispiel meine Steuererklärung nicht richtig ausfülle. Ja, also, no. Da sind dann noch ein paar Euro drin. Ich glaube, ich selbst bin einer von den Typen, die schwanken eher so zwischen der Nummer 1 und 2, so zwischen dem Verzweifelten, der ich noch eher bin, und dem Verdränger. Aber vielleicht ist euch etwas aufgefallen. Keine einzige von diesen Reaktionen ist eine gute Reaktion. Keine einzige. Und das bringt mich zu dem Schluss, dass der Umgang mit Sünde für Christen oft schwierig ist. Da will ich aber nicht aufhören. Ich stehe heute hier, um euch Mut zu machen. Allen, die so ein Kopf-Herz-Problem haben, die auf die eigene Sünde, so wie gerade beschrieben, reagieren oder vielleicht auf irgendeine andere Art und Weise ungut. Ja? Und deshalb zurück zu unserem Gleichnis. Denn wir reden ja eigentlich über das verlorene Schaf. Und vielleicht schließt das schon ein bisschen die Lücke zwischen Kopf und Herz. Die erste Frage, die ich an euch habe, oder an dich: Wo befindet ihr euch eigentlich, wenn ihr in dieses Gleichnis reindenkt? Ist euch das aufgefallen, was der Hirte mit den 99 Schafen macht? Der sagt ja: Ich nehme jetzt erstmal die 99, bringe die zurück in den Stall, ja, und dann gehe ich los und suche das Hundertste. Ich ernte keinen Widerspruch, ihr seid einverstanden. Nein, die Inge schüttelt den Kopf, das ist falsch. Der lässt die 99 in der Wildnis stehen, ja, und rennt einfach los und sucht dieses verlorene Schaf. Wildnis klingt jetzt auch nicht gerade freundlich von der Umgebung, oder? Für die anderen 99. Und ich glaube, das zeigt uns das, was wir auch erleben. Wir sind in der Wildnis, du bist in der Wildnis. Genau, du bist in der Wildnis. Um uns herum ist Sünde, ist Anfechtung. Das ist so. Selbst Jesus ist vom Teufel versucht worden. Selbst Jesus. Und ich glaube, er kennt unsere Anfechtungen sehr gut. Und er weiß, dass wir versagen, ganz oft. Und er wundert sich nicht mal drüber. Nicht falsch verstehen, das ist kein Freibrief für Sündigen, so zu leben, wie man gerade Lust hat. Aber es ist zumindest realistisch, oder? Das Zweite. Das, was Jesus in diesem Gleichnis beschreibt, ist ja ein Bekehrungsprozess. Ja? Und ich habe mich gefragt, wie wird es wohl am nächsten Tag weitergehen? Dasselbe Schaf geht nochmal verloren. Was wird der Hirte machen? Das steht da jetzt nicht, aber ich glaube, er wird losgehen aufs Neue und wird dieses Schaf wieder suchen. Weil, wie es da schon steht, es kommt nicht darauf an, dass das Schaf verloren geht. Es kommt darauf an, dass da einer sucht und findet. Es kommt aufs Finden an, nicht aufs Verlorengehen. Der Hirte will nur eins, der will sein Schaf. Egal zum wievielten Mal. Und so ist es mit Gott. Es ist doch sein größter Wunsch, dass wir immer wieder zu ihm kommen. Ein nächster Punkt. Beim Vorbereiten der Andacht ist mir aufgefallen, dass ja nun mal der Hirte hier losgeht, um sein Schaf zu suchen. Was hat eigentlich das Schaf zu seiner Rettung beigetragen? Die Inge lacht schon wieder, zuckt mit den Schultern, sagt: Keine Ahnung. Ja, genau, nix. Ja, einfach nix. Das ist ein, Entschuldigung, blödes Schaf. Sonst nix. Ja, und so sind wir auch manchmal. Wir sind blöde Schafe. Ja. Der Hirte bringt den Einsatz. Der sucht, der findet. Und so ist es ja auch bei Jesus. Du kannst nichts zu deiner Rettung beitragen. Egal, wie sehr du darum bemüht bist. Aber jetzt sind wir ja schon ein Stadium weiter. Wir reden ja gar nicht über Rettung. Wir reden ja über das danach. Aber ich glaube, bei der Heiligung ist es genauso. Ja? Versuchen wir das aus eigener Kraft, wird das nicht funktionieren. Wir können uns selbst immer noch nichts verdienen. Und das zeigt sich in dem Gleichnis auch ganz schön. Das überliest man vielleicht auch leicht. Der Hirte sucht und findet das Schaf, ja klar. Aber als nächstes nimmt er das auf die Schultern und er trägt es nach Hause. Ja? Das Schaf ist schon längst gerettet, es ist ja gefunden. Ja? Aber der Hirte sagt nicht, jetzt stolper mal neben mir her und guck mal, ob du hinter mir herkommst. Ja? Ich rufe nur, und die Schafe hören ja auf die Stimmen von den Hirten ganz gut, das kennen wir an anderer Stelle, aus anderer Stelle in der Bibel. Jetzt stolper neben mir her und das wird schon passen, wir kommen schon irgendwie an. Nein, der Hirte trägt auf den Schultern. Im Stadium, wo das Schaf schon gerettet ist. Und deswegen, Jesus trägt dich, ja? Also hör auf zu zappeln und lass ihn das tun, was er tun will. Ein letzter Punkt hierzu. Jesus sagt in dem Gleichnis, dass Freude ist über einen Sünder, der Buße tut. Es ist Freude über einen Sünder. Da steht nichts in, es ist Freude über einen Ungläubigen oder einen Gläubigen. Und ich glaube, wir dürfen das Wort Sünder hier auch weit auslegen, um mal im Juristendeutsch zu bleiben. Wer sündigt, ist Sünder. Fertig. So einfach ist das manchmal. Egal ob Christ oder nicht Christ. Und Jesus freut sich drüber, wenn wir umkehren. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich dann eine gesunde Reaktion auf die eigene Sünde in meinem Leben? Wir haben eben 5 ungesunde Reaktionen gehört, aber was ist denn jetzt eigentlich gesund? Es ist genau das Gegenteil, glaube ich, von diesen Reaktionen. Das genaue Gegenteil. Also, erstens nicht verdrängen, ja, sondern sich mit Gottes Hilfe der Sünde stellen. Denn das sorgt auch in mir immer wieder für eine gesunde Demut, ja, die ich gerade auch für meine Aufgaben als Christ brauche. Das zweite, nicht verzweifeln. Jesus kann überhaupt nicht von dir enttäuscht sein. Dazu hätte er sich überhaupt erstmal täuschen müssen in dir. Jesus kann sich nicht in dir täuschen. Er kennt dich besser, als du dich selber kennst, sagt uns die Bibel. Nicht verunsichert sein, sondern wirklich glauben, dass Jesus für alle Sünden am Kreuz gestorben ist. Und zwar nicht nur für die vor meiner Bekehrung, sondern auch für die danach. Nicht vertuschen, sondern offen damit um und auf Gott zugehen. Ehrlich währt am längsten, glaube ich. Ja? Vertuschen geht ja auch ohnehin nur vor Menschen. Glaubt irgendeiner von euch, dass Gott sich einen vormachen lässt, wenn ihr versucht, eure Sünde zu vertuschen? Keine Chance. Und die Beschäftigung mit den Sünden anderer, so wie wir das häufig machen, birgt auch eine große Gefahr. Gefahr der Heuchelei, dass ich nämlich unter dem Deckmäntelchen eines ich sorge mich doch nur um dein geistliches Wohlergehen eigentlich nur von mir ablenken will. Mit anderen Christen über deren Sünde zu reden, das erfordert viel Demut und Weisheit. Heute sind Handys in. Ja? Mit anderen Christen über Sünde zu reden, erfordert ganz viel Demut und Weisheit. Nach dem Balkensplitterprinzip, ihr wisst, was ich meine. Und der letzte Punkt, nicht verharmlosen. Ja? Wenn wir Sünde verharmlosen, dann machen wir Jesu Opfertod am Kreuz klein. Das ist nicht das, was in der Bibel steht. Deshalb zusammengefasst, macht so wie die Zöllner und Sünder. Geht zu Jesus, hört auf ihn. Er hat bestimmt ein paar klare Worte für euch, aber immer auch welche der Vergebung. Jetzt werden sich vielleicht einige fragen, ja okay, jetzt hat er hier vorne eine ganze Menge erzählt, aber was ist denn jetzt überhaupt noch der Unterschied zwischen einem Christen und einem Nichtchristen? Es muss ja nach der Bekehrung irgendwas passiert sein. Und ich glaube, der Unterschied liegt in Folgendem. Als Christ bist du um Heiligung bemüht. Wenn du kein Christ bist, dann stellst du dir vielleicht erstens gar nicht die Frage, ob etwas Sünde ist, sondern lebst nur nach deiner eigenen Moral. Da gibt es viele, ich kenne viele Nichtchristen, die haben hohe moralische Werte, die leben danach. Ja, manchmal vielleicht sogar gehen sie mit Mitmenschen besser um als so mancher Christ. Aber letztlich fehlt einem eine Beziehung zu Gott und damit zweitens die Demut anzuerkennen, dass du selber immer wieder scheitern wirst, wenn du nicht Christ bist. Wenn du ehrlich zu dir selber bist, wirst du es wahrscheinlich schon gemerkt haben. Ja? Sogar an deinen eigenen moralischen Grundsätzen, die du aufgestellt hast, wirst du scheitern. Oder sie aufweichen. Und deshalb brauchen wir aus Gottes Sicht Vergebung. Das macht den Unterschied zwischen Christen und Nichtchristen aus, dass die einen das sehen und die anderen nicht. Ich will euch deshalb zum Schluss noch die Worte aus dem ersten Johannesbrief mitgeben. Johannes 1, Vers 8 bis 2, Vers 1. Die sind an Christen gerichtet. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Wenn wir sagen, wir haben nicht gesündigt, so machen wir ihn zum Lügner. Und sein Wort ist nicht in uns. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, nämlich Jesus Christus, den Gerechten. Und daraus folgt meine Ermutigung heute an dich. Bleib am Ball mit Gott. Er freut sich jedes Mal, wenn du zu ihm zurückkommst und neu um Vergebung bittest. Und ich glaube, je öfter du das tust, desto näher bist du vielleicht sogar an Gott dran. Weil du immer wieder das Bedürfnis hast, umzukehren. Wenn du dich entfernt hast von Gott, wieder diesen Schritt zurückzugehen. Und Gott zeigt dir meiner Erfahrung nach dann auch immer wieder ein Stückchen mehr. Weil er sagt, hey, da gibt es eigentlich nur was zu regeln in deinem Leben. Lass es uns gemeinsam angehen. Du musst es nicht aus eigener Kraft tun. Du kannst es auch gar nicht. Und deshalb meine Schlussfolgerung, die Inanspruchnahme von Gottes Vergebung ist auch Grundlage aller Heiligung. Und weil es so ist, weil Vergebung was Wichtiges ist, habe ich gedacht, wir nehmen uns heute mal Zeit. Es wird für den einen oder anderen vielleicht unerträglich lang sein. Wir haben also 4 oder 5 Minuten eingeplant. Das ist in so einem straff durchorganisierten Gottesdienst viel Zeit. Wenn ihr die Möglichkeit habt, euch wirklich mal ins Gebet zu begeben und zu sagen, hey Gott, ich habe da was auf dem Herzen. Ich will was loswerden. Ja? Das ist ein Angebot von Gott. Dreh um. Und dann anschließend befreit ins Abendmahl zu gehen. Ich habe mir das oft gewünscht vorm Abendmahl, deswegen habe ich gedacht, ich setze es heute mal um. Ja? Dass man sich die Zeit nimmt und sagt, hey, ich bin gerade echt entlastet. Deswegen haben wir jetzt ungefähr 4-5 Minuten Stille und ich schließe mit einem Gebet ab. Danke für eure Aufmerksamkeit. Jesus, vielen Dank, dass du vor unserem Kreuz gestorben bist. Und dass deine Vergebung nicht bei unserem Bekehrungsprozess aufhört, sondern darüber hinaus reicht. Herr, hier sind viele Menschen, die jetzt bestimmt einiges vor dich gebracht haben. Und ich bitte dich, dass du ihnen das auch ganz klar machst, dass ihre Sünden vergeben sind. Dass du sie begleitest, uns begleitest auf den nächsten Schritten. Dass wir nicht das Gefühl haben, wie ein Schaf neben dir herstolpern zu müssen, sondern dass wir uns wirklich von dir getragen wissen, dass wir unsere Sünden nicht vertuschen müssen, sondern damit umgehen können, weil wir wissen, dass du Vergebung für uns hast. Und ich bitte dich, Herr, dass das über diesen Gottesdienst hinausreicht, uns immer wieder neu ermutigt, dass wir Vergebung immer wieder in Anspruch nehmen. Danke, dass wir das jetzt gleich auch nochmal plastisch tun dürfen, wenn wir Abendmahl feiern. Bitte ich um deinen Segen, dass du uns begegnest in Brot und Wein. Bitte sei du mit uns bei allem, was in Zukunft kommt.